Torres Tea Time wird euch präsentiert vom Finanzschnack der Volksbanken Raiffeisenbanken. Morgen kann kommen. Wir machen den Weg frei. Eure Volksbanken Raiffeisenbanken vor Ort.
Auf eine Tasse Tee mit Dirk Lutter. Mein heutiger Teegast ist nicht nur Küchenchef in der Meierei, sondern auch Hotelchef im alten Meierhof. Und wir wollen heute diese Tea Time nutzen, um mit einem echten Experten aus der Branche über die aktuelle Situation in der Gastronomie zu sprechen. Wir wollen so ein bisschen sprechen über künstliche Intelligenz, Robotik am Arbeitsplatz. Wir wollen erfahren, was da im alten Meierhof eigentlich los ist und auch möglicherweise das Erfolgsgeheimnis von Dirk Lutter erfahren, warum er denn seit vielen, vielen Jahren als einer der besten Köche des Landes gilt. Und ich freue mich sehr, Herr Lutter, dass wir beiden heute hier zusammen eine Tasse Tee trinken können. Moin, Herr Lutter.
Moin, auch von meiner Seite und vielen Dank, dass ich dann teilnehmen darf.
Sehr gerne. Schön, dass Sie sich diesem Live-Format stellen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und schön, dass Sie auch Schirmherr dieser Messe sind.
Ja, ich fühle mich geehrt.
Wunderbar. Ich mich auch, heute hier mit Ihnen sitzen zu dürfen. Erzählen Sie uns doch mal, was ist das Schöne am Kochen?
Ja, das kann jetzt etwas länger gehen, aber das Schöne am Kochen ist eigentlich, wenn ich so zurückdenke an meine Zeit, 1986 ging ich in die Lehre, habe so eine klassische Lehre gemacht, auch bodenständig. Und dann hat man die nächsten Stationen Hotels gemacht, dann hat man ein bisschen Italienisch gelernt, ein bisschen Französisch gelernt. Und daraus erkennen Sie eigentlich, und ich habe viele Zeiten mitgemacht, ob das euroasiatisch ist, dann die Molekularküche etc. Also das Spannende an unserer Zeit oder an unserer Zunft ist einfach, dass kein Stillstand da ist. Es geht immer weiter, es werden immer neue Techniken angewandt. Und das ist eine Sache, die mir unheimlich viel Spaß bringt. Und dieses Spektrum Kochen ist so groß. Wir denken immer, es geht nur um die eine Soße oder um das Gemüse. Nein, es gibt so viele Erzeuger und Produzenten, ob das Käse ist. Ich habe mich mal eine lange Zeit für Käse spezialisiert. Jetzt denke ich viel an Wein. Also dieses ganze Spektrum Essen und Trinken und das zusammen bringt mir unheimlich viel Spaß.
Sie sind in einem Haushalt aufgewachsen, wo der Vater auch als Koch gearbeitet hat. Wurde Ihnen das quasi schon in die Wege geleitet? War es schon vorprogrammiert, dass auch Sie irgendwann mal am Herd stehen werden, professionell?
Nein, eigentlich war er dagegen. Eigentlich hat er heute gesagt, mach bitte was anderes, aber...
Mach was Ordentliches.
Mach was Ordentliches, lern was Ordentliches, nicht so ein Blödsinn. Nein, ich habe da in früher Zeit bin ich schon mit meinem Vater zusammen zur Arbeit gegangen immer am Wochenende und habe ihm geholfen und irgendwie hat mir das so viel Spaß gebracht, dass ich das ja weitergemacht habe. Aber dann ist man so klassisch in die Lehre gegangen und das war alles in Ordnung. Aber die ganz große Begeisterung kam eigentlich nach der Lehre erst. Diese verschiedenen Küchen zu lernen, die verschiedenen Küchenchefs kennenzulernen, die verschiedenen Orte kennenzulernen. Dann auch die Stile der gewissen Köche kennenzulernen, das ist unheimlich spannend. Und wenn Sie dann auch in Frankreich arbeiten dürfen, so wie ich das gemacht habe, dann erleben Sie eine ganz andere Kultur nochmal und eine ganz andere Sicht. Und das ist ganz toll auf Produkte. Und das hat mich total beflügelt und hat mich immer begeistert, begeistert mich heute noch. Und das versuche ich auch allen weiter zu vermitteln.
Sie begeistert ja nicht nur diese wirklich exquisite Küche, die es in der Meierei eben seit vielen, vielen Jahren gibt, sondern, das finde ich auch sehr charmant und sehr, sehr bodenständig, eines Ihrer Lieblingsgerichte, das Sie zu Hause immer noch zubereiten, ist Spaghetti Bolognese.
Ja, natürlich, Pasta liebe ich sehr, mag ich auch sehr gerne. Aber mein gewisser Favorit, und das ist mein absolutes Lieblingsgericht, ist gekochter Rindertafelspitz mit Meerrettichsoße und Bouillonkartoffeln. Da geht mein Herz auf. Also da kann man alles mit mir danach machen.
Ja, man kennt Sie ja auch aus dem NDR, wo Sie auch regelmäßig kochen, auch einfache Gerichte, schwierigere Gerichte. Sagen Sie doch mal, wie funktioniert, auch für mich als Kochlaie, wie funktioniert eine richtige Bolognese?
Ja, eine richtige Bolognese braucht man erstmal ein vernünftiges Produkt an Fleisch, an Hack, ne? Und dann brät man das toll an, nimmt das Fleisch wieder raus, dann gibt's Olivenöl dazu. Dann mache ich Wurzelgemüse, Karotte, Sellerie, Lauch und auch Schalottenwürfel, Knoblauch, das angeschwitzt wird. Dann Tomatenmark, geschälte Tomaten, die püriert sind, das Fleisch wieder dazu. Dann wird es ordentlich oben bedeckt mit Olivenöl, frische Kräuter drauf und dann kommt dieser ganze Topf in den Ofen mit Deckel, so für anderthalb Stunden. Und dann holen Sie ihn raus und dann duftet das dementsprechend.
Ja, man merkt, jetzt sind Sie in Ihrem Element, wenn Sie darüber berichten. Aber wie lange sind Sie das eigentlich noch, gerade in der Bolognese-Herstellung? Haben Sie da nicht Befürchtung, dass das bald ein Roboter besser kann?
Naja, das sind vielleicht kleine Bereiche, die ein Roboter irgendwann auch dann machen kann, wenn man die genaue Vorgabe hat. Aber ein Roboter wird nie am Gast gut sein. Er wird nie ein Ausdruck, ich sage immer, dass bei uns im Hotel das Kapital ist unser Team, sind die Menschen. Die Menschen machen das Hotel aus, die Menschen beflügeln dieses Hotel, die Menschen bestimmen das auch mehr. Und das wird ein Roboter nie schaffen. Klar gibt es eine oder andere, aber sage ich jetzt mal, diese besternte Küche oder sonst was, glaube ich und hoffe ich, dass das nicht so stattfinden wird. Denn unser Beruf ist das, mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu begeistern und junge Mitarbeiter auch zu begeistern, sie zu begeistern, diesen Beruf zu lernen, egal welchen. Das ist es. Und ich glaube, das wird ein Roboter bei uns nicht schaffen.
Also es wird noch eine ganze Weile dauern, bis Roboter Ihrer Meinung nach gerade in der Sterneküche eine wirkliche Hilfe darstellen können.
Bestimmt, ja.
Okay. Zukunft ist ein gutes Thema, Stichwort auch für den Meierhof. Wir hören raus, Robotik wird es erstmal nicht geben. Schauen wir mal ein paar Jährchen. Ja. Aber es steht ja auch was im alten Meierhof an. Großer Umbau steht bevor. Für diejenigen unter uns, die vielleicht schon mal da waren, es wird irgendwann nicht mehr so aussehen, wie es jetzt aussieht. Erzählen Sie mal, was haben Sie konkret vor?
Naja, da haben Sie schon recht. Es wird also komplett das Erdgeschoss und das Untergeschoss komplett entkernt, komplett neu gemacht. Also es gibt ein ganz komplettes neues Facelifting. Wir sind ja unheimlich lange schon dabei, jetzt schon 8 Jahre, was nicht alles so einfach war, das durchzudrücken. Ob das von der Kommunalpolitik ist oder auch von den Anwohnern. Aber jetzt haben wir es geschafft und ich bin unheimlich glücklich, weil der Meierhof wird jetzt im April 25 Jahre alt und wir wollen was Neues machen. Und da brennt das Herz, mit so einem tollen Team das zu machen. Ich bin unheimlich dankbar den Inhabern gegenüber, dass die sich das auf sich nehmen. Klar müssen wir das nachher dann auch vollbringen, das Ganze. Aber das ist was Spannendes und das ist toll auch für Schleswig-Holstein, für alle anderen, die auch zu uns kommen wollen, dass sowas machen zu dürfen, ist nicht selbstverständlich. Und das weiter dann auch zu geben an anderen jungen Menschen, die damit zu begeistern an so ein Projekt, an sowas, da habe ich Spaß dran.
Wenn wir auf die letzten Jahre zurückblicken und uns das Kundenverhalten anschauen, das Gästeverhalten, die Anforderungen, die Wünsche der Gästeseite. Wie hat sich das in den letzten Jahren konkret verändert? Haben Sie da was wahrgenommen, was das Kundenverhalten und die Wünsche angeht?
Ja, na klar. Also erstmal haben die Medien viel gemacht. Man kann heute, überall kann man es ja in jedem Nachmittagsprogramm, Abendprogramm auch irgendwelche Kollegen von mir sehen, die da ein bisschen rumbrutzeln. Und natürlich ist das Anspruchsverhalten der Gäste höher geworden und größer. Und das ist auch gut so. Das beflügelt uns weiterzumachen, nicht stehen zu bleiben. Das ist sowieso schlimm, zu stehen zu bleiben. Und ist auch so, dass wir immer wieder kreativ sein müssen, kreativer werden müssen, um Leute zu begeistern, um sie zu uns zu locken. Und immer, wie ich so schön sage, ist das, wenn von außen Einflüsse kommen, heißt es auch so, dass man sich bewegen muss. Und es gibt nichts Schöneres dann, wenn man ein Jahr später oder 2 Jahre mal zurückguckt, wo standen wir da und wo stehen wir heute. Und das ist das, was Spaß bringt.
Wenn man sich die Preisentwicklung in der Gastronomie anschaut, gerade in den letzten Monaten, beziehungsweise in den letzten 2, 3 Jahren, ging es ja immer nur in eine Richtung, nach oben. Die große Herausforderung stelle ich mir vor, als Gastronom, als Koch, als Hotelier, dass den Menschen, die sowieso schon immer viel Geld ausgegeben haben, die jetzt noch mehr Geld ausgeben müssen, dass denen verkaufen zu können. Wie sieht eine vernünftige Kommunikation aus, die Preise, die jetzt mittlerweile aufgerufen werden, zu rechtfertigen? Oder muss man das gar nicht rechtfertigen?
Also es geht alles über Qualität. Qualität, Engagement dabei. Und natürlich haben wir Einflüsse, die hätten wir nie gedacht. Erst hatten wir Corona, sage ich, das war noch gar nicht so schlimm, so sage ich jetzt mal für uns. Aber danach mit dem Ukraine-Krieg sind doch viele Sachen gekommen. Dann der Fachkräftemangel, all drum und dran. Dann haben wir natürlich bei uns im Hotel auch, und das ist auch gut so, natürlich Gehälter anpassen, Gehälter nach oben bringen. Das ist auch gut. Der Mitarbeiter soll ja auch zufrieden sein im Ganzen. Aber natürlich auch die Ware ist alles teurer geworden. Und das geht ja nur darüber, das weiterzugeben. Da ist der Mehrwertsteuersatz ein Stück davon, aber bestimmt nicht alles. Und wenn wir überlegen, dass wir jetzt noch in 24 die Maut erhöht wird und die CO2-Steuer auch nochmal draufkommt, macht das ein gesamtes Paket, was sich verändert hat. Und wir haben immer früher alle so schön gesagt, hat man sich beschwert, wir bezahlen ja nicht richtig in der Gastronomie, die Dienstzeiten sind nicht richtig etc. Und das haben wir alles angepasst und so ist das.
Sie sprechen wahrscheinlich auch nicht für alle hier anwesenden Köche, weil Sie auch in einer sehr gehobenen Gastronomie unterwegs sind. Aber wenn ich jetzt hier in Husum essen gehe und 15 Euro für Pommes Currywurst zahle und ich bekomme als Erklärung, ja, Ukraine, das reicht mir nicht. Wie würden Sie das den Gastronomen, die auch hier anwesend sind, empfehlen, das ein bisschen besser zu verkaufen, zu kommunizieren?
Naja, ich habe ja eben die Punkte schon gesagt, die gestiegen sind. Dann sind die Rohware ist gestiegen, wenn man sich und wenn man natürlich auch eine vernünftige Wurst kauft und vernünftige Pommes auch macht und das alles auf einem tollen Niveau macht, weil es sehr lecker ist, dann werden wir das nicht mehr kriegen für 6 Euro. Da müssen wir uns bewusst sein. Und das Brötchen kostet ja auch nicht wie vor 10 Jahren 32 Cent.
Sind wir denn schon angekommen am Ende der Preissteigerung? Oder glauben Sie, darauf wollte ich nämlich hinaus, ist Essen gehen immer noch zu günstig?
Na, wenn Sie uns im europäischen Vergleich sehen, ist es bestimmt das eine oder andere bei uns noch mal günstiger. Wir verlangen alles Tierwohl. Wir verlangen, das kostet alles Geld. Das ist nicht von der Stange, wenn wir uns daran halten wollen und wenn wir das auch machen wollen. Und dafür werden wir bezahlen müssen. Das ist so. Und wir sehen, ich glaube, ich kann man auch gut sagen, mal die Autoindustrie, das Auto ist ja auch immer teurer geworden. Hat sich auch verändert und wir verändern aus. Es geht am Ende des Tages, geht für mich, der Preis natürlich schon entscheidend für viele, ganz bestimmt. Aber im Endeffekt geht es darum, Qualität, Qualität, Qualität. Und vielleicht nur einmal essen gehen oder einmal die Woche Fleisch essen, aber für ein gutes Stück Fleisch. Und die andere Woche oder die anderen Tage kann ich vegetarisch mich ernähren. Es ist nichts Negatives dabei. Oder es gab zu früher, zu meiner Zeit immer noch, weiß gar nicht, Senfeier, war lecker, gab es zu Hause. Oder Kartoffelpuffer mit Apfelmus und das ist nun nichts Großes. Aber wenn man dann ein Stück Fleisch haben wollte am Wochenende, das gab es vielleicht auch nicht jedes Wochenende, gab es vielleicht alle 14 Tage dann mal, dann war das besonders. Und ich kann mich an meine Oma erinnern, da war das Größte, wenn am Freitag gab es einen Kochfisch bei meiner Oma, es war Rotbarschfilet mit Petersiliensoße und Kartoffeln und da gab es einen Gurkensalat zu. Da bin ich gestorben. Das war klasse. So, aber das war was ganz Besonderes. Und ich glaube, wir sind teilweise zu einer alltäglich gekommen, wo wir jeden Tag Fleisch essen und erstmal ist es nicht gesund für den Körper und zweitens braucht man das auch nicht.
Sie sprachen an, Qualität, Qualität, Qualität. Nicht nur in den Lebensmitteln, sondern auch im Service. Und mein Eindruck in den letzten Jahren ist, dass qualitatives Servicepersonal rar geworden ist. Ich glaube, das hängt auch mit der Corona-Zeit zusammen, dass viele qualitative Servicekräfte, Menschen aus der Gastro gegangen sind und auch nicht wiedergekommen sind und dass jetzt viele, viele Quereinsteiger die Kellnerin machen, die Kellnerin machen, den Ansprechpartner zu Beginn machen. Wie kann man dafür sorgen, dass es wieder zu Qualität auch im Service kommt? Weil ich finde, das macht es auch wert, essen zu gehen.
Na klar, ja, das ist von jeder Betrieb muss sich da natürlich so aufstellen, dass er die Mitarbeiter fördert, dass er Meetings da drin macht, erklärt. Aber es ist natürlich eins, dass für junge Menschen dieser Beruf im Moment nicht so sexy ist. Und das ist unsere Aufgabe, jungen Menschen eigentlich zu sagen, Mensch, du musst nicht studieren, du kannst auch in unseren Beruf gehen und kannst erfolgreich machen, kannst im Management gehen. Und kannst da auch den einen oder anderen Euro verdienen. Klar, sagt der eine, ich brauche mehr. Mann, mir geht's ja auch nicht ganz schlecht. Ich habe ein Dach über den Kopf, kann auch was essen, was trinken. Aber im Endeffekt ist eins, Gastronomie, was mit Leidenschaft. Leidenschaft, täglich zu seinem Beruf zu gehen. Und wie habe ich zu meinem Sohn mal gesagt, sag ich, du kannst machen, was du möchtest. Aber du denk immer dran, du musst es in der Regel 45 Jahre machen. Und da zählt nicht immer nur Geld, sondern es zählt, dass du morgens gerne zur Arbeit gehst und abends auch gerne wieder nach Hause gehst. Klar gibt es in jedem Job mal Regentage und Sonnenschein, aber es sollte dir Spaß bringen.
Leidenschaft kann auch nicht monetär geweckt werden, die muss entfacht werden oder da sein. Wie kann man dafür sorgen, dass Leidenschaft bei jungen oder auch älteren Menschen entfacht werden kann? Was muss da passieren? Auch medial möglicherweise.
Naja, wenn ich das bei uns sehe, muss man sie mit auf eine Reise nehmen, sie mit begeistern, sehen, dass was passiert, wie ich am Anfang gesagt habe, dass eine Entwicklung passiert, dass sie was lernen. Aber das gibt ja auch immer eine Hohl- und Bringschuld. Auch die jungen Leute müssen bereit sein, dazu Opfer zu bringen, in Anführungsstrichen. Und dann wächst was Tolles zusammen, wenn man denen dann auch ein, ich sag jetzt mal, nach der Ausbildung sagt, das und das, geh mal da in dieses Land hin oder ich besorge dir da einen Job, ich bin für dich da. Ich glaube, eins ist auch wichtig heute bei jungen Menschen oder überhaupt bei Mitarbeitern, dass dein Betrieb vermittelt, dass man da ist für sie. So wie in guten, aber auch in schlechten Zeiten, wenn es einem Mitarbeiter nicht so gut geht, auch zu sagen, wir sind da, was in unserer Macht steht, tun wir gerne. Und ihm das Gefühl geben, dass er willkommen ist bei uns. Und ich glaube, dass es ganz viel wert ist.
Haben Sie das Gefühl, es geht gerade politisch und gesellschaftlich in die richtige Richtung? Wenn man jetzt hört, alle wollen auch unternehmenstechnisch eine 4-Tage-Woche anbieten. Auch das Bürgergeld wird entsprechend nochmal nach oben angepasst. Der Mindestlohn, ja, wird auch erhöht. Glauben Sie, das sind richtige Signale gerade, um so einen Beruf wie eine Servicekraft in der Gastro oder einen Koch in der Gastro wieder sexy zu machen?
Also ich gehöre bald schon zum alten Eisen. Ich werde schon fast aussortiert bald, aber zu meiner Zeit gab es das nicht so. Dieses Land oder Betriebe ist groß geworden durch Fleiß. Ich kann mir eine 4-Tage-Woche bei uns im Moment gar nicht vorstellen, weil wir einen Fachkräftemangel haben. Wo soll ich die ganzen Leute herkriegen, die dann den Service so machen, dass es, den ich mir vorstelle, den wir uns vorstellen im Unternehmen, Gäste zu begeistern. Und deswegen bin ich so weiter noch entfernt, denn was nützt Ihnen das, 4 Tage zu arbeiten? Ja, haben Sie 3 Tage mehr vor, aber wenn Sie gerne arbeiten, wenn es Ihnen Spaß bringt und Sie was merken, dass es auch was bei Ihnen erweckt, so war es bei mir immer, dann ist es doch was großartig, wenn ich nach Hause gehen kann und sagen, ich habe heute meinen Auftrag erfüllt.
Sagten Sie schon, wenn wir bei 4 Tage sind, kommt man irgendwann zu 3,5 Tagen und zu 3 Tagen. Alles vollkommen richtig. Aber Menschen, die jetzt gar nicht in Arbeit sind, die den halben Tag im Bett liegen, auf dem Sofa liegen, sich TikTok-Videos, möglicherweise sogar Kochvideos angucken. Wie kriegt man denn diese Menschen motiviert, jetzt in die Gastronomie zu kommen? Wie würden Sie es angehen?
Ja, wie kriege ich, wenn ich erstmal in diesen Sog drin bin, wird es immer schwer, da rauszukommen.
Schwierig, aber ja? In diesem Sog sind super, super viele drin und es werden ja auch nicht weniger.
Bestimmt nicht.
Wenn ich mir dann angucke, was ich bezahlt bekomme und was ich denn am Ende des Monats möglicherweise an Bürgergeld erhalte, dann brauche ich doch nicht los.
So, jetzt kommen Sie ja schon in so eine Schiene rein.
Wollten wir nicht, Politik. Aber ist ja so.
Arbeit muss sich lohnen und all so. Diese Floskeln, die sie sind. Für mich zählt Leidenschaft.
Ja.
Leidenschaft und es kommt auf beide Seiten an. Der Betrieb muss es gut machen, aber auch der Arbeitnehmer muss es gut machen. Und es geht nur in einem Zusammenspiel. Wenn einer keine Lust hat, so ist meine Erfahrung in den Jahren, dann erwecken sie es auch nicht. Den einen oder anderen ja, aber es muss von beiden kommen. Der auf dem Sofa liegt, muss auch die Schuhe oder den anziehen und losmarschieren und Lust dran haben. Und so muss ein Betrieb vernünftige Arbeitsbedingungen schaffen und diesen jungen Mann oder wie auch immer motivieren und ihn auch natürlich fördern.
Wie sieht es denn im alten Meierhof beziehungsweise in der Meierei aus? Personaltechnisch, wie sind Sie da aufgestellt und wie rekrutieren Sie möglicherweise neues Personal? Wie ist Ihr Angang?
Naja, erstmal geht es ganz gut durch Auszeichnung. Dann ist es bei mir so, dass mein Küchenchef Sebastian Buchter lange bei mir ist, der das Team da mitführt, der ist mit begeistert. Ich habe alle Mitarbeiter, die über teilweise 5 Jahre bei mir sind, die lange bei mir sind. Und das ist das Spiel, dass sie merken, es passiert was, sie lernen was und sie werden mitgenommen, sind willkommen. Das ist, zeigt mir so die Seite, die ich in den letzten Jahren mache und dieses respektvolle Umgehen, dieses tolerante Umgehen, klar auch mit einer Attribute dabei, der Pünktlichkeit etc. Aber junge Menschen wollen lernen, wollen gefördert werden, wollen was mit bewegen. Und dann haben sie eigentlich begeistert. Ich habe einen neuen Auszubildenden, der einen tollen Anfang jetzt macht. Ich hoffe, dass es auch so weitermacht. Das ist ja auch immer nicht ganz einfach am Anfang. Aber wenn wir den dazu herkriegen und nach 3 Jahren geht er weg und dann kann man denen auch sagen, Mensch, geh mal dahin, da können wir ihn vermitteln hin, dann haben wir einen Auftrag erfüllt und das bringt Spaß. Das ist der Motor für die ganze Geschichte.
Abschließend zu diesem Thema noch einmal. Ist es sinnvoll, möglicherweise Öffnungszeiten anzupassen an das Arbeitsverhalten, an die Nachfrage des Personals oder ist das der falsche Weg?
Nein, natürlich ist es. Es ist immer der Mix aus allem, der dazu gehört. Es ist nicht nur das eine oder das andere, ist immer ein Mix. Und das haben wir ja auch getan. Ja,
man kann
ja
eine Gesellschaft auch erziehen. Okay, es ist nicht mal von 18 bis 23 Uhr, sondern wir haben nur von 16 bis 19 Uhr
geöffnet. Genau, das machen wir ja auch. Wir haben ja die Zeiten ja auch verändert. Und das ist ja auch so eine Sache, um Mitarbeiter zu motivieren und zu sagen, also das geht hier nicht bis morgens mehr um 5 Uhr, wie es früher mal war, sondern du hast dann auch um diese Uhrzeit Feierabend, wenn du dann angefangen bist. Klar, und das ist auch die Einhaltung der Stunden, was wir müssen, und faire Bezahlung, all drum und dran, alles das, was wir uns vorgeworfen haben oder vorgeworfen hat, müssen wir verändern, und das haben wir verändert.
Ja. Ich möchte zum Abschluss nochmal einen Blick sozusagen in Ihre Küche, nicht zu Hause, sondern in der Meierei werfen, dass Sie uns da mal mitnehmen. Wie sieht da so ein Alltag aus? Und als Folgefrage, wie schaffen Sie es, Jahr für Jahr wieder mindestens einen Stern zu erhalten, zu erkochen? Wie funktioniert das?
Sie brauchen in erster Linie ein Team. Es geht ohne Team, geht es überhaupt nicht. Man ist nur ein Stück davon. Das Team, ich habe das Glück, dass alle lange bei mir sind, wir zusammen gewachsen sind und die eben auch diese Leidenschaft haben oder haben, sich weiterzuentwickeln. Und das ist das, wie ich sage, wie vorhin schon, das ist der Motor dafür, Erfolg zu haben, wenn sie junge Mitarbeiter um sich haben, die mit Gas geben, die eine Entwicklung machen, die auch irgendwo essen gehen, sich weiter informieren, sich weiter lernen auch da drin, dann kommen sie immer weiter in diese Bereiche. Und das ist das auch. Und natürlich ist es natürlich auch über Jahre, wissen Sie natürlich, wie so ein Unternehmen dann auch funktioniert und wie das läuft. Und wissen natürlich, haben ihren Stil gefunden. Und wenn ich sage, also wenn das Fundament steht, dann kann Ihnen nichts passieren. Dann können Sie immer ein bisschen aufbauen und ein bisschen nach oben gehen. Aber wenn das Fundament bröckelt, dann haben Sie ein Problem. Und zum Glück ist unser Fundament stabil.
Unsere Gesellschaft, unser Leben wird ja immer schneller. Hier ein Trend, da der nächste Trend. Wie geht da die Meierei mit um, mit sogenannten Food Trends? Springt ihr damit auf den Zug auf oder zieht ihr euren Stil durch?
Ein Trend ist ja immer nur für eine kurze Zeit, das sagt das Wort ja schon. Nein, ich mache keine Trends mit. Wir haben unseren Küchenstil, das ist klassisch französisch, modern interpretiert. So, das ist, finde ich, wichtig auch, dass der Gast, der zu uns kommt in die Meierei, weiß, was er ihn erwartet. Klar entwickeln wir uns weiter, aber nie irgendwelchen Trends hinterherhecheln, denn Trends ist eine Momentaufnahme.
Dann sprachen wir über Kundenverhalten in den letzten Jahren, wie es sich verändert hat. Wie ist Ihre Annahme? Wird es, um mal weg von der Küche, ins Hotelgeschäft? Wie wird sich das Kundenverhalten in der Hotellerie in den nächsten Jahren entwickeln? Was haben Sie da für eine Annahme?
Also ich denke, das wird entweder die High Class geben, das oberste, und oder Business geben in dem Sinne. Das mittlere Segment wird es schwer haben, glaube ich. Hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass alle gut durchkommen. Aber ich glaube, dass es nicht ganz einfach ist, weil wir ja merken auch, dass bei uns in Deutschland im Moment die Mittelschicht doch ein bisschen durch die ganzen Preissteigerungen, Inflation etc. ein bisschen ins Wanken gekommen ist. Und deswegen ist natürlich das dann für eine Hotellerie auch nicht ganz einfach, in dieser Sparte die gewissen Umsätze zu erzielen, die sie brauchen, um erfolgreich zu sein, um auch nachher, und das ist ein großer Punkt dabei, reinvestieren, dass sie nicht stehen bleiben.
Hätten Sie den Meierhof, hätte dieser Umbau stattgefunden, wenn es nicht eine Konkurrenz in Flensburg gegeben hätte, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs ist wie der alte Meierhof?
Jetzt habe ich ja eingangs gesagt,
ja, weil Sie das jetzt gesagt haben,
acht Jahren schon dabei waren, dass das eine mit dem anderen nichts zu tun hat. Ich freue mich sehr, dass das James dazugekommen ist, wie Sie gesagt haben, weil es nur für die Region toll sein kann. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Bayersbronn. Da gibt's drei ganz starke Hotels. Das zieht Leute an. Es macht dann auch so einen kleinen Leuchtturmeffekt vielleicht aus in Schleswig-Holstein so dabei. Ich nehme mal Sylt weg, aber so für uns auf dem Festland. Und freue mich drüber. Nein, es beflügelt und es ist ein neues Hotel wieder, hat eine tolle Idee dabei dahinter. Nein, ist gut.
Gut.
Und ist auch so, dass wir nicht schlafen müssen.
Ist so. Dann möchte ich Ihre Rolle als Schirmherr dieser Messe noch einmal abschließend aufgreifen. Sie sagten das schon bei der Eröffnung, für diejenigen, die nicht da waren. Warum ist diese Nordgastro und Hotel so wichtig für diese gesamte Branche? Was meinen Sie?
Naja, es ist ja durch diesen Fachkräftemangel, finde ich, müssen wir noch mal mehr tun. Wir müssen unseren Beruf noch mal mehr darstellen. Wenn Sie sehen, wie viel Sparten es auf dieser Messe gibt, vom IT über Wein, über Food und wie auch immer alles, dann zeigen wir den Menschen eigentlich, wie vielseitig unser Beruf ist und wie schön er sein kann und auch ist. Und das müssen wir transportieren nach draußen, so dass junge Menschen wieder Lust haben, in diese Sparte zu gehen. Und das ist der Auftrag von meiner Person und von vielen anderen, die lange dabei sind, die auch schon ein bisschen was darüber erzählen können, wie so das läuft. Wir sind ja schon ein bisschen so schön im Fachjargon, so alte Hasen.
Ja, ja. Gut, dann ist meine letzte Frage, denn wir haben es gleich 14 Uhr im Podcast. Immer dieselbe. Herr Luther, Sie sind mein 175. Teegast und ich wollte ja schon immer mal eine Tasse Tee mit Ihnen trinken. Mit wem würden Sie denn gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn Sie könnten?
Uli Hoeneß.
Das kommt aus der Pistole geschossen. Warum, muss ich da natürlich fragen.
Weil ich es bewundernswert finde, wie der einen Fußballclub so nach oben getrieben hat, wirtschaftlich, aber auch personell. Und er heute immer noch oben steht, das finde ich bewundernswert. Und diese Leidenschaft, die er in seinem Beruf bringt, auch für den Verein, das Herz ist groß bei ihm auf der Seite, finde ich, und immer oben zu sein, wir kennen viele Vereine, bei denen es nicht so ist, auch Unternehmen, aber er hat es geschafft, mit vielen anderen natürlich darum, so wie es ist jetzt heute und wo er beim Verein steht.
Besonders mutig, Herrn Hoeneß hier jetzt zu erwähnen, so weit oben im Norden, kann ich aber absolut nachvollziehen. Hat Herr Hoeneß schon mal in der Meierei gegessen? Haben Sie schon mal für ihn gekocht?
Nee. Deswegen sage ich es auch immer wieder. Vielleicht kommt er mal vorbei.
Ich versuche entsprechend zu connecten. Und ich sage herzlichen Dank, Dirk Luther, für Ihre Zeit, für Ihre, dass Sie dabei sein wollten und das auch gemacht haben. Hier live, gar nicht so easy, weil ne, was hier gesagt wird, wird auch gehört. Alles andere kann ich schneiden. Vielen herzlichen Dank, Herr Luther. Alles Gute für Sie und noch eine schöne Messe. Und ich sage auch vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören. Das war Tores Tea Time mit Spitzenkoch Dirk Luther. Vielen Dank. Ja.